Tag, mein Name ist Christoph Sochert und ich begrüße Sie zu einer neuen Podcast-Folge der Unternehmerschaft Düsseldorf am 22. Mai. In unserem Experten-Talk geht es heute um die 9 besten Tipps für effektive Online-Meetings. Außerdem im Programm die Wirtschaftsnachrichten aus der Region und die letzten Worte. Sie kommen diesmal von Arndt Kirchhoff, Präsident von Unternehmer NRW und Chef der Kirchhoff-Gruppe in Iserlohn. Zu unserem ersten Thema. Wer im Homeoffice arbeitet, ist rund 10% weniger produktiv als am eigentlichen Arbeitsplatz. Das sagt zumindest eine aktuelle Studie der Düsseldorfer Heine-Uni. Die Forscher dort haben Anfang April über 1000 Beschäftigte aus unterschiedlichen Branchen in ihrem Homeoffice befragt. Laut der Studie gibt es weitere Probleme. Viele Arbeitnehmer können sich zu Hause im Moment noch gar keinen vernünftigen Arbeitsplatz einrichten. Außerdem sei nur knapp die Hälfte aller Tätigkeiten wirklich aus dem Homeoffice möglich. Und drittens werde das Arbeiten zu Hause vor allem für junge Eltern zur Doppelbelastung, wenn sie gleichzeitig ihre Kinder betreuen müssen. Soweit die Studie der Heine-Uni. Zu ganz anderen Ergebnissen kommt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW. Hier werden in erster Linie 4 Vorteile von Homeoffice benannt. Erster Vorteil: Homeoffice-Mitarbeiter sind im Schnitt zufriedener als Mitarbeiter, die jeden Tag zur Arbeit fahren, sowohl mit ihrer Arbeit als auch mit ihrer Freizeit. Die Ergebnisse zeigen außerdem, besonders unzufrieden sind Angestellte, die gerne zu Hause arbeiten würden, aber nicht dürfen. Zweiter Vorteil: Das Unternehmen ist attraktiver für potenzielle Mitarbeiter. Jeder dritte Arbeitnehmer wünscht sich, zumindest ab und zu von Hause aus arbeiten zu können. Und es sind nicht nur Väter und Mütter, die sich für dieses Arbeitsmodell interessieren, sondern auch Singles. Auch sie können Beruf und Privatleben durch Homeoffice besser vereinbaren und sparen Zeit. Das gilt insbesondere für Pendler. Dritter Vorteil: Homeoffice-Mitarbeiter sind produktiver. Mitarbeiter, die im Homeoffice arbeiten, sind effektiver, weil sie weniger abgelenkt sind und nicht so viele Pausen machen. Und der vierte Vorteil: Unternehmen sparen Kosten, wenn die Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten, zum Beispiel für Strom, Heizung, Reinigung und Büroflächen. Soweit 2 interessante Studien zum Thema Homeoffice. Wir in der Unternehmerschaft haben im Übrigen auch sehr gute Erfahrung mit der Arbeit von zu Hause aus gemacht. Wir haben erfahren, dass Homeoffice Chancen, aber auch Herausforderungen offenbart. Umso wichtiger ist die Erkenntnis, dass nur unter den richtigen betrieblichen und individuellen Voraussetzungen Homeoffice eine Alternative ist zur Anwesenheit im Betrieb und auch längst nicht für jeden. Ja, willkommen zu unserem Experten-Talk in unserem heutigen Podcast. Und diesmal haben wir quasi passend zum Thema auch ein Go-To-Meeting. Das heißt, ich sehe meine Expertin und damit sind wir schon fast mittendrin im Thema. Ich begrüße Christina Opelt, ist ja schon Stammgast bei uns im Podcast. Und wir unterhalten uns heute über die 7 effektive Tipps für gute und erfolgreiche Online-Meetings. Die erste Regel, die du unseren Hörerinnen und Hörern geben möchtest, ist, Kommunikationsregeln festzulegen. Was ist daran so wichtig?
Grundsätzlich brauchen wir die immer. Wir brauchen die auch in Präsenzmeetings. Und der Unterschied zum Online ist, dass wir da wirklich genauer werden müssen. Das, was wir im Präsenz eigentlich schon einhalten sollten, ist jetzt absolut empfehlenswert. Dadurch, dass man sich nicht eben mal kurz schließen kann und die Sinneskanäle etwas eingeschränkt sind über Online, ist es umso wichtiger, eben solche Dinge gut vorbereitet zu haben. Und dazu gehört erstmal auch die Rollen festlegen. Ich brauche auf jeden Fall einen Organisator, einen Moderator und da gibt es vielleicht noch Experten oder dergleichen. Aber es ist wichtig, dass wir diese Rollen vorher aufteilen, damit jeder sich orientieren kann. Dazu gehört natürlich auch, wenn ich jetzt der Moderator bin, dass ich sowas erstmal getestet habe. Ich muss die Technik, Mikros und mal als Teilnehmer mich selber einloggen und das einfach mal ausprobieren. Später brauche ich das nicht mehr, aber gerade am Anfang sollte ich das tun. Und was auch immer schon eine Regel war, aber hier noch wichtiger wird, ist, wenn ich jetzt mit PowerPoint arbeite, um das visuell zu unterstützen, was natürlich sehr hilfreich ist, dass ich mich sehr, sehr kurz halte. Ansonsten lenkt es ab. Und das verfehlt dann die Wirkung.
Jetzt bist du ja schon ganz charmant in den zweiten Tipp hineingerutscht. Ich habe aber noch eine Frage zu der ersten Regel, Kommunikationsregeln festlegen. Das bedeutet ja auch, man hat ja verschiedene Funktionen auch bei den Meetings, also den schriftlichen Chatkanal zum Beispiel oder wenn man weniger Leute ist, dass man sich ein Handzeichen gibt. Gestern war ich in Teams, da kann man sogar ein Handzeichen virtuell geben. Sollte man das auch vorher festlegen oder sollte man das eher spontan machen?
Ich gehe das tatsächlich am Anfang durch und ich nehme da auch eine Folie zu und lasse es dann auch mal testen, damit auch alle von Anfang an sich darauf einstellen können. Wir haben ja unterschiedliche Formate. Im Webinar sind wir mittlerweile gewöhnt, dass viele die Kamera aushaben und auf stumm stellen. Wenn ich aber im Meeting bin, dann möchte ich ja, dass alle aktiv sind. Und ein großer Unterschied ist, dass wir uns das viel schneller online ablenken lassen. Ich habe das selber an mir gemerkt, wenn da Stille ist, wenn da gerade mal nichts passiert, dann kommen mir recht schnell Gedanken, wie auch, können wir mal einen Kaffee gebrauchen oder da ist dann noch ein bisschen Ablage neben mir. Und deshalb brauche ich immer wieder Reaktion. Als Moderator muss ich alle immer wieder zum Reden bringen und aktivieren. Und genau deshalb gehe ich diese Regeln vorher durch, damit jeder weiß, es kann sein, dass ich eine Frage in den Chat stelle, dass ich dann aber auch mal wieder auffordere, die Hand virtuell zu heben. Ich mache auch solche Sachen wie, bitte nicken Sie in die Kamera rein oder heben Sie die Hand oder Daumen hoch oder Daumen runter. Das kann ich sowohl virtuell machen, als aber auch über die Kamera. Und da sollte jeder darauf eingestellt sein, damit er nicht überrascht ist. Dann wird es unangenehm. Das ist natürlich doof. Ich möchte gern, dass jeder da motiviert ist und gut gelaunt ist und entspannt ist. Und das ist immer ganz gut, wenn ich weiß, was mich erwartet. Deshalb gleich am Anfang sowas ausprobieren, wie man eben arbeiten möchte und das auch kommunizieren und testen mit den Teilnehmern.
Ja, das hast du schon gesagt, das ist schon beim dritten Tipp, also den Teilnehmern vorher auch die wichtigsten Funktionen erklären.
Unbedingt. Erklären und ausprobieren. Ich teste das direkt mit denen.
Ah, okay.
Kann jeder dann mal machen. Ne? Ich sage, wir arbeiten über den Chat, dann lasse ich jeden auch mal über den Chat antworten. Wenn ich sage, einmal Hand heben, dann lasse ich auch jeden virtuell mal die Hand heben. Dann weiß auch jeder, fühlt sich jeder sicher und souverän und dann kann man sich auch wieder auf die Inhalte konzentrieren und muss auch nicht befürchten, dass man sich blöd mit der Technik anstellt, weil wir ja auch nicht immer mit den gleichen Techniken arbeiten. Du hast eben Teams erwähnt. In Teams geht das und bei Zoom geht wieder was anderes und bei GoTube und so weiter, wie sie alle heißen. Jedes Mal muss ich mich neu orientieren und deshalb ausprobieren. Ja, auf jeden Fall.
Jawohl.
Dann kann ich will mich ja auf die Inhalte am Ende konzentrieren.
Auf jeden Fall. Und da sind wir schon bei dem vierten Tipp. Störgeräusche prüfen und reduzieren. Aber da hast du ja gerade schon ganz, ganz viel gesagt. Das heißt, du weist die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nochmal darauf hin, entsprechend zu reagieren, Mikrofone auszuschalten und so weiter. Und machst du das auch als Trainerin, wenn du, bevor du so ein Webinar startest, dass du deine Störgeräusche nochmal prüfst, dass keine Baustelle vor der Tür ist oder die Kinder gefesselt im Keller sind? Oder wie machst du das?
Ja, das sage ich den Kindern immer. Meine Tochter sagt mir dann jedes Mal, Mama, wir haben gar keinen Keller, wir haben nur einen Speicher. Dann bleibt es immer ganz locker, das zieht leider nicht. Aber die sind da wirklich top. Die kennen die Zeiten, das habe ich vorher dann immer mit denen vereinbart. Wenn meine Tochter mich ärgern will, sagt sie immer, ich springe dann in die Kamera rein. Hat sie auch noch nicht gemacht. Aber wichtig sind natürlich diese Absprachen mit dem Umfeld und natürlich auch gucken, selbst wenn eine Baustelle ist, dass man nicht erstickt, wenn es heiß ist und die Fenster sind zu. Also das sollte man vorher alles testen, auf jeden Fall. Und auch den Teilnehmern sagen, Mikrofon mal ausstellen, wenn sie merken, dass es draußen laut ist. Das gehe ich auf jeden Fall durch, weil das sehr unangenehm werden kann. Ich habe aber letztens auch die schöne Geschichte gehabt, da war es 18 Uhr, wir hatten ein Meeting und gerade alle die Mikrofone an und in der ganzen Stadt gingen die Glocken los von den Kirchen. Und dann haben wir uns mal die Zeit genommen und diese Glocken gemeinsam angehört. Das war wirklich sehr schön und verbindend und ja, mal was ganz anderes. Kann man also dann auch mal mit einbauen. Ja, bei den Kommunikationsregeln würde ich auf jeden Fall auch noch mal die Pausen mit festlegen. Das haben wir eben nicht extra erwähnt. Das ist aber in Online-Meetings tatsächlich noch wichtiger als in Präsenz-Meetings, dass man dann auch wirklich weiß, nach 45, maximal spätestens nach 60 Minuten gibt es eine Pause. Dann weiß ich kann eben mir Kaffee holen, ums Eck gehen oder mal Fenster öffnen, was auch immer man so braucht. Ich habe festgestellt, dass viele Leute sich nicht trauen, von der Kamera wegzugehen und dann irgendwann sehr unruhig werden. Also da sollten wir wirklich die Pausenzeiten unbedingt einhalten.
Ja, und da wären wir auch schon beim nächsten Thema, Feedback-Kanäle nutzen. Das hast du ja gerade auch schon am Rande etwas angedeutet. Du nutzt dann also alle Kanäle oder sagst du nur, Fragen bitte nur in den schriftlichen Chat oder ja, wie ist das für dich am besten?
Es kommt auf die Teilnehmergröße an, die ist da sehr entscheidend. Und also ich habe festgestellt, mit 8 Teilnehmern kann ich das noch ganz gut alleine handeln. Dann können die auch reinreden, dann ist das Ganze sehr lebendig über Chat und über das Mikrofon. Wenn es mehr werden, dann ist eben auch der Organisator stärker gefragt, den Chat mit zu überwachen, weil ich sonst Probleme habe, alles im Auge zu behalten. Und da fängt dann wirklich die Überlegung an, wie viele Teilnehmer bekomme ich so hin? Ja, wie gesagt, ist eine Frage Anzahl Teilnehmer. Je mehr, desto weniger aktiv können die Teilnehmer sein und dann braucht das Chat mal stärker.
Wir schätzen dich ja so auch als Präsenztrainerin, weil bei dir alle zum Reden kommen. Also selbst der Stillste oder die Zicke des Tages, keine Ahnung was, alle bringst du ja irgendwie zum Sprechen, zum interaktiven Mitarbeiten. Wie wichtig ist das bei Online-Meetings, alle zum Sprechen zu bekommen und wie macht man das?
Ich halte das für genauso, wenn nicht sogar für noch wichtiger, weil mir ja der Blickkontakt fehlt. Oder der Blickkontakt ist anders, als wenn ich die Kameras anhabe. Dieses mal in die Runde gucken und den anderen einfach auch durchs Spüren wahrnehmen fehlt da. Und deshalb ist es noch wichtiger, dass ich jeden mal zum Sprechen bekomme. Und es ist tatsächlich man braucht noch mehr Feinfühligkeit, weil man eben noch weniger mitbekommt, ob jemand gerade auch einen Gedanken hat, den er eigentlich teilen möchte, aber eben in der Runde, da brauchen viele nochmal einen extra Anlauf. Mir geht es übrigens selber auch so. Je mehr Leute, desto weniger, sage ich. Ja, wie kann man sowas machen? Das regel ich auch wieder über die Regeln, indem ich eben vorher mal durchgebe, dass ich zwischendurch Leute aufrufe und dass sie aber dann auch sagen können, jemand anders bitte, dass sie da ganz entspannt bleiben können. Ich lasse auch am Anfang jeden mal kurz ein Hallo sagen, damit jeder auch mal seine Stimme hört. Das mache ich auch im Präsenztraining so, dann ist es nicht so überraschend, wenn man sich selber reden hört, dass einfach die Hemmungen fallen. Und dadurch, dass ich auch manchmal sage, dass mir mal 3 Leute in den Chat reinschreiben, sind dann alle schon so im Feeling drin, wenn ich dann anders aufrufe, ist das schon normal. Ne? Also ich sage ja einmal Handheben, einmal durch den Chat und einmal bitte übers Mikrofon und dann sind schon alle aktiviert. Ist das nachvollziehbar?
Auf jeden Fall. Aber ich habe dazu noch eine Frage. Wie ist es denn also die Teilnehmer dazu zu zwingen, etwas zu sagen? Also man könnte ja am Anfang eine Einstiegsfrage machen, so und wo jeder antworten muss.
Ja, also ganz am Anfang, da malt wirklich jeder mal seinen Namen. Also wie gesagt, so bis 8 Teilnehmer, 10 Teilnehmer. Da gehe ich da wirklich durch und lasse es sehr kurz mal den Namen sagen und was auch immer gerade ansteht. Das kann man ja auch erwarten, das ist auch okay. Keiner muss antworten. Tatsächlich ist eine meiner Regeln, es gibt einen Joker. Und Joker bedeutet, wenn ich den ziehe, muss ich nichts sagen und ich muss auch nicht erklären, warum ich nichts sage. Das ist natürlich nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt als Trainer über ein Thema erarbeite oder ob ich jetzt als Teamleiter mit denen arbeite und dann Rückmeldungen haben möchte. Dann kommt es natürlich ein bisschen auf die Thematik an, die ich da gerade bespreche. Aber bei mir läuft das mit dem Joker super. Manche sagen dann auch einfach, ich brauche keinen Joker, ich gebe jetzt sofort eine Antwort, ich sehe das so und so. Das wird auch sehr humorvoll immer wieder angenommen. Und auch sehr dankbar, dass man sich da nicht erklären muss, weil manchmal hat man halt auch gerade keine Idee und ja, dann sagt man einfach Joker und der nächste Teilnehmer ist dran.
Ja, das Stichwort Humor ist gerade gefallen. Das wäre, glaube ich, unser letzter Tipp für heute. Humor nicht vergessen.
Ja, für mich ist das eine Herzensangelegenheit. Ich finde, man kann durchaus sehr konzentriert arbeiten und dabei sehr humorvoll sein. Und das erleichtert vieles, das öffnet Türen, da kriegt man neue Ideen, wenn man einfach, nur weil man vor der Kamera sitzt, muss man ja nicht seinen Humor vergessen. Also, ich bin ein großer Freund davon, das beizubehalten, auch in Online-Meetings.
Ja, super. Liebe Christina, das war's schon. Ich bedanke mich für das charmante Gespräch mit dir. Hoffe, dass du heute am Brückentag nicht zu viel arbeiten musst und wünsche dir einen guten Einstieg in das Wochenende. Danke und bis zum nächsten Mal.
Ganz lieben Dank, war mir eine Freude und ich gehe jetzt ins nächste Online-Meeting. Bis dann. Tschüss.
Wir kommen zu den Meldungen aus der Region. Das Fahrradgeschäft in Düsseldorf boomt, meldet Antenne Düsseldorf. So sind mittlerweile Wartezeiten von bis zu 6 Wochen üblich, um sein Fahrrad zur Reparatur zu bringen. Normalerweise beträgt die Wartezeit eine Woche. Henkel unterstützt medizinisches Personal in unseren Krankenhäusern. Ärzte und Pflegemitarbeiter können mit dem Textilreinigungsservice für 2 Monate kostenlos ihre private Wäsche waschen und reinigen lassen. Rund 1300 Mitarbeiter nutzen das Angebot bereits. 6000 private Wäschestücke konnten bereits gewaschen und gereinigt werden. Am Dienstag besuchte unsere Schulministerin die Benzenberg-Realschule an der Siegburger Straße. Sie wollte sich ein Bild machen von den Maßnahmen zu Corona-Zeiten. Stadtdirektor Burkhard Hintsche und Schulleiter Guido Martin führten die Ministerin durch das Schulgebäude. Sie zeigte sich sehr angetan von den Corona-Maßnahmen, die an der Schule getroffen wurden. Unter anderem verfügen alle Klassenräume über ein Handwaschbecken, über Seife und einmal Papiertücher. Dies waren die aktuellen Meldungen aus unserer Region. Sie können diese auch nachlesen auf unternehmerschaft.de. Damit geht auch unser Podcast heute zu Ende. Wir danken Ihnen, dass Sie dabei waren. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am Mittwoch ab 19.04 Uhr auf Antenne Düsseldorf bei der Düsseldorfer Wirtschaft und an dieser Stelle am kommenden Freitag. Dann sprechen wir mit dem Düsseldorfer Unternehmer Markus Schüssler. Er hat sich einen Namen gemacht in der Stadt zum Thema Nachhaltigkeit. Freuen Sie sich auf einen spannenden Experten-Talk. Und zum guten Schluss noch einen Tipp, wenn Sie an unsere kommende Podcast-Folge erinnert werden wollen, dann abonnieren Sie doch einfach unseren WhatsApp-Kanal. Speichern Sie sich die mobile Nummer 0163 629 4356 auf Ihrem Smartphone und senden Sie uns eine Nachricht mit dem Wort Start und fertig. Ab sofort erhalten Sie die Erinnerungen an unsere nächste Folge, an unsere Sendung auf Antenne, aber auch Einladungen und News aus den Bereichen Arbeitsrecht, Tarif, Personal und Ausbildung. Soweit so gut. Alle Infos gibt es bei uns auf der Webseite. Dort können Sie auch die Rufnummer noch einmal nachlesen. Nun fehlen uns nur noch die letzten Worte. Sie kommen diesmal von Arndt Kirchhoff, Präsident von Unternehmer NRW und Chef der Kirchhoff-Gruppe in Iserlohn. Er beantwortet folgende Frage von Moderator Nicolas Schöneich. Kann die deutsche Industrie nach Corona ein Gewinner sein? Die Antwort kommt gleich. Das ganze Gespräch gibt's in dem Podcast Corona und die Wirtschaft vom IW Köln auf Spotify und Apple Podcasts. Bleiben Sie uns gewogen und natürlich gesund. Ihr Christoph Sochert von der Unternehmerschaft Düsseldorf.
Natürlich ist es für Unternehmerinnen und Unternehmer eigentlich normal, dass wir zunächst mal versuchen, die Chancen zu erkennen, so schlecht eine Situation auch immer sein kann oder geworden ist. Und wenn wir jetzt auf die Chancen sehen, dann sehen wir eben und lernen auch in dieser Phase, dass die Möglichkeiten zum Beispiel der Digitalisierung noch nicht ausgeschöpft sind. Ja, Digitalisierung im Schulwesen, an den Hochschulen, also in all den Bildungsbereichen, da erkennen wir, das können wir besser machen und können dadurch auch noch bildungsgerechter werden und Teilhabe ermöglichen. Und das Gleiche gilt natürlich für die Industrie. Wenn wir sagen, also wir sind ja mitten in der Transformation und da haben wir den bekannten Wettlauf zwischen den Unternehmen im Silicon Valley, die dort in der Tat in der Plattformökonomie einige Vorteile erarbeitet haben. Das sieht man auch an der Börsenkapitalisierung dieser Unternehmen. Aber damit ist ja noch nicht gesagt, und das beobachten wir natürlich seit einigen Jahren und arbeiten auch daran, dass diese Digitalisierung als Integration in unsere Prozesse und unsere Maschinen nicht uns besser gelingt. Wir glauben immer noch daran, dass wir ein Digitalisierungsgewinner sein können unter bestimmten Voraussetzungen, die insbesondere die Infrastruktur, die Leistungsfähigkeit unserer Netze Richtung KI betreffen, dass wir dann nämlich in der Lage sind, dass wir unsere Maschinen und unsere Prozesse und unsere Produkte digitalisieren und nicht umgedreht die Digitalisierung unsere Produkte nachbaut. Unsere Autos, unsere Waschmaschinen, unsere Anlagen. Das ist nicht so einfach. Wir haben 100 Jahre lang in der Industrie gebraucht, um auf den Stand der heutigen Qualität, Langlebigkeit unserer Produkte zu kommen. Ich glaube nicht, dass man sowas in 5 Jahren nachbauen kann. Das haben schon viele versucht. Ja. Die Japaner haben versucht nachzubauen, die Koreaner, die Chinesen versuchen es schon mal heute noch. Wenn unsere Geschwindigkeit unserer technischen Entwicklung hoch genug ist, dann gelingt es nicht so schnell, unsere Dinge und unsere Fähigkeiten nachzubauen und nachzustellen. Aber es ist die entscheidende Frage, wer digitalisiert hier eigentlich wen? Ja, und dieser Wettlauf, den wollen wir gerne weitermachen und den wollen wir, wenn es geht, auch gewinnen. Viele sagen, wir hätten die erste Halbzeit verloren, also den Rollout der Möglichkeiten, den Digitalisierung in der Plattformökonomie mit sich bringt. Aber die zweite Halbzeit heißt ja eben Anwendung der digitalen Modelle, ich sag mal in nicht-digitalen Modellen oder nicht-digitales digital machen. Das ist nun mal in der Realwirtschaft die große Aufgabe, die wir jetzt haben. Und ich gebe das noch nicht auf. Keiner von uns gibt das auf. Unternehmerinnen und Unternehmer sind vom Grunde her schon mal Optimisten. Sonst hätten wir auch unseren Beruf verfehlt und unsere Aufgabe nicht verstanden. Insofern glaube ich, dass, so schlimm das klingt, dieser Schock der Corona-Pandemie, den wir alle miteinander erleben, weil keiner sich an so etwas erinnern kann, weil es das 102 Jahre nicht gab seit der spanischen Grippe, dass der auch ein Stück weit heilsam sein kann und uns nochmal besser fokussiert und konzentriert auf die eigentlichen Aufgaben, um im Wettbewerb zu bleiben und um natürlich unseren Beitrag für die gesellschaftliche Entwicklung nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern auf der Welt zu leisten.